Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
100 Jahre Blindflug.
Und wir sehen kein Stück älter aus.
Nein, kein Stück. Und ach, wir haben abgenommen in der Zwischenzeit.
Ja, also auf jeden Fall an 200 Flaschen Wein. Ja. In etwa. Circa. So.
Erstmal Prost hier. Prost. Und ein Schluck Wasser vorweg hier. Mittags um 12 sollte man erstmal ein bisschen Wasser trinken.
Bevor wir auf unseren Geburtstag.
Genau. Bevor wir würfeln, vielleicht ganz kurz. Heute natürlich entsprechend unsere Aktion. Ich suche Anschluss. Oder wir haben gesagt, Weinliebhaber sucht Weinliebhaber zum Weinliebhaben.
Genau.
Heute Berlin.
Habe ich gestern, übrigens ganz kurz, gestern war ich bei Mission Classic arbeiten, springt irgendwer auf mich zu und sagt, du bist Sascha, oder? Du kennst mich nicht, aber ich höre euch immer. Macht ihr denn sowas denn auch für Berlin?
Also, genau.
Ja, heute. Habe ich gesagt, bei der Verletzten.
Hamburg war 99. Hamburg läuft auch schon viel besser als davor Dresden und Co. Philipp hat sich in Hamburg gemeldet. Fällt mir gerade ein. Philipp wollte noch Wein schicken. Philipp, wenn du da du uns ja noch hörst. Wir hatten mal gesprochen. Scheurebe oder so. Er wollte mich von irgendwas überzeugen. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Philipp ist.
Aber von Scheurebe muss ja nicht
Philipp ist der Nachkomme einer Winzerdynastie. Wir outen ihn jetzt mal nicht, wer. Und lebt in Hamburg und wollte jetzt mit den anderen ganz normal inkognito sozusagen Wein trinken. Im Kommentar hat er gesagt, ich hatte früher beruflich mit Wein zu tun, aber jetzt nur noch privater Liebhaber. So, Philipp, so viel ist schon mal gesagt. Du wolltest noch irgendwas schicken. Ich weiß noch nicht mehr genau was. Ich würde sagen, wir würfeln, oder? Der Würfel ist natürlich wieder da drin.
Warte, wir holen raus.
Obwohl, wir können auch noch von unserem Live-Event berichten. Aber wir können auch erstmal
würfeln. Wir können erstmal würfeln. Live-Event finde ich gut. Da können wir nochmal wirklich.
So, eine 4.
Eine 5.
Bitteschön.
Dankeschön. Erst kurz Live-Event oder wir holen erst was, wa?
Wir holen
das, wäre ja auch albern, wenn man ohne was da sitzt. Ist ja Quatsch. Auf unserem Geburtstag gibt es was Besonderes. Und zwar gibt es Jacques Salos Millésime 2008. Besonderer gibt es, glaube ich, kaum. Prost.
Sehr zum Wohle.
Ach, erst einen Schluck trinken, hast du recht. Ohne Vorbeeinflussung. Live-Event kurz, bevor wir sozusagen uns auf die 100 Folgen nochmal stürzen. Erzähl du, komm, wir fangen an.
Also für alle, die sich gewundert haben, was wir da auf Instagram gemacht haben letzte Woche, waren ja dann doch irgendwie 60 Leute dabei. Wir haben ja gesagt, als wir diese
Gruppen gebildet haben
oder diese Möglichkeit gegeben haben, haben wir gesagt, Tong, der die allerersten organisiert in Nordrhein-Westfalen, kann ja, wenn die sich wirklich zu was zusammenfinden, und es sind am Ende ja 40 Leute geworden, glaube ich, oder sowas, können die ja mal den Hut rumgehen lassen und dann sollen die Weine kaufen und uns schicken, schön verpackt. Und dann machen wir gemeinsam eine kleine Blindflug-Session und das haben wir dann genau so gemacht. Also gilt übrigens auch für die München, wenn die nächsten, bei denen das passieren könnte, oder Hamburg. Also wenn ihr Lust habt, mit uns dann zu trinken, unser Honorar für unsere Bemühungen, dass ihr euch zusammengefunden habt, wäre, dass ihr uns, wenn schraubverschlossen, reicht eine einzelne, wenn verkorkt, und das Ding dann möglichst mit Konterflasche. Und wir hatten jetzt zwei Weine und der erste Wein, den hatte ich hier probiert, weil ich kurzfristig umdisponieren musste, weil ich verpennt hatte, dass wir uns bei Sascha treffen. Ich bin also mit dem Fahrrad hin und ich wollte jetzt nicht so viel mitschleppen. Also machte das Sinn, dass ich einen schon mal, der sowieso vorher geöffnet werden sollte, das war wichtig, den hatte ich dann kurz vorm Losfahren geöffnet und festgestellt, er korkt nicht. Das war völlig klar.
Wahrscheinlich macht es beim Verkosten auch so, wie es mir macht, es Sinn, dass man ihn vorher aufmacht für uns, das, also für dich.
Genau, und dann noch dazu war irgendwie relativ klar, dass das ein ziemlich natural Wein ist.
Ja, genau. War für uns auch wirklich. Also, und wir fanden den, also ich fand, da war wirklich der Stank.
Du, das erste Mal, seitdem es dieses Podcast gibt, in Folge 1 habe ich gesagt, ihr dürft mich ja schlagen, wenn ich den Satz sage, ach, aus den Trauben hätte man eigentlich einen schönen Wein machen können. Das war wirklich schwierig, weil der am Anfang nach Erbrochenem roch und das verzog sich dann auf dem Weg zu Sascha. Da roch er immer noch nicht wirklich gut, aber also Sascha sagte, aber er stinkt und das stimmte auch, aber es war nicht mehr so, dass man sich das gar nicht traute in den Mund.
Das stimmt.
Es war lange Rede, kurzer Sinn.
Meichel vergoren war der für uns.
Der war Meichel vergoren und der war natural und ungeschwefelt und ungeschönt und alles.
Und wir waren uns auch einig.
Und keiner hat sich getraut zu widersprechen.
Genau. Was erstaunlich war, weil ehrlicherweise stellte
sich
dann raus.
Die erste Gruppe hatte, glaube ich, auch eine gewisse Flaschenvarianz.
Das kann sein.
Es war nämlich ein 2010er, also schon über 10 Jahre oder rund 10 Jahre
Italienisch. Auf der
Flasche. Italiener, genau.
Die sehr, sehr klassisch, wie sich später herausstellte.
Genau. Ja, und dann habe ich noch mal mein Glas in die Kamera gehalten oder vors Handy gehalten.
Und es war dunkel.
Dunkelbraun.
Es war Pipi.
Ja, also aber wirklich, nachdem jemand gut gegessen hat. Ja. Also, und dann haben die anderen ihr Glas reingehalten und das war ein heller Strahl, noch heller als Strohgelb. Das war ein fast wasserfarbener Weißwein. Das waren zwei völlig verschiedene Weine. Aber niemand hat sich getraut, uns zu sagen, dass wir Unsinn reden.
Ja, das ist ja klar. Ich meine, das hatten wir schon. Götter widerspricht man nicht. Ja, das ist schon, da ist schon was dran. So. Aber das war wild. Das war wirklich, ich meine, wir haben ja auch wirklich von einem völlig anderen Wein erzählt. Mhm. Als die. Also selbst wenn die anderen noch eine gewisse Varianz hatten, dann muss es ja trotzdem total anders geschmeckt haben.
Ja.
Und wir konnten es an dem gleichen Abend auch nicht nachverkosten, weil die andere Flasche ja noch hier bei Felix war.
Genau, das ist natürlich blöd, wenn die Leute eine Konterflasche schicken, das lerne ich daraus jetzt auch. Ne? Das musst du sie ja trotzdem mitnehmen, weil dafür haben sie die geschickt. Gut, sie wäre wahrscheinlich nicht kalt gewesen, weil nachdem man nicht gekorkt hat, hätte man den, aber trotzdem, man hätte noch was machen können. Wir haben jetzt gesagt, wir werden in einer der nächsten Folgen, werden wir den hier offen nochmal aus weißen Gläsern nachverkosten und nochmal ein bisschen was dazu sagen.
Der Rotwein, den es dann gab, der war wieder für uns alle gleich gut.
Der war für uns alle gleich gut und da habe ich mich auch durchgesetzt gegen alle, die mir sagen wollten, dass das ein Pinot ist. Da war es dann wieder einigermaßen in Ordnung.
Das stimmt.
Ich habe von allen auf Pinot einen Norden lassen. Das war dann ein sehr spannender südamerikanischer Wein von Garage Winery, der wirklich viel Spaß gemacht hat. Wenn ihr Lust habt, wir können das noch auf Insta sehen. Ich glaube, es macht Spaß, das zu sehen,
das
wenn man weiß, wie total blind wir da gerade fliegen.
Es hat danach wirklich viel Spaß gemacht. Wir haben gut gelacht, ehrlicherweise.
In der Tat.
So, erstmal noch einen Schluck Wein hier. So, dann habe ich mich 100 Folgen, müssen wir natürlich über 100 Folgen reden, so ein bisschen.
Ja.
Und ich habe mich, was mache ich? Ich nähere mich da bildlich. Natürlich, macht ja Sinn.
Ja, stimmt.
Weil
du die Sachen fotografiert
hast. Da bin ich dann schön durch unsere ganzen Bilder gegangen, was ja Sinn macht. Da haben die ja alle auf einem Link und können ja auf alle zusammengreifen und dachte, was machst du denn da? Dann guckst du mal. Und dann guckst du doch mal nach den besten und nach den, also meines Erachtens nach den größten Fails sozusagen. Ja. Fangen wir an? Was sagen wir?
Die besten.
Die besten. Dann machen wir hier rot weg und machen mal grün. Also. Für mich. Du kannst ja mal gucken, ob du noch mit dabei bist. Also eins der ersten Sachen, die wir hatten, war das Knipser Halbstück damals, das mich wahnsinnig begeistert hat. Das ist seitdem immer noch was ich unglaublich gerne trinke.
Ja.
Knipser Halbstück und eine schöne Folge. Sind sie alle übrigens. Also wenn ich jetzt bei jedem zweiten sage, eine schöne Folge, wundert euch nicht, hört sie einfach alle nochmal nach.
Knipser Halbstück, stimmt. Ja.
Knipser Halbstück. Kurz danach kam irgendwann tatsächlich unser Lieblingsfreund Schmitz Kinder mit dem Sonnenstuhl. Dann ist nicht zu widersprechen, oder?
Also die erste Lage war schon sensationell.
Und dann der Sonnenstuhl Ranzacker, Spätburgunder Tradition hatten wir hier.
Genau, das ist die erste Lage.
Genau, das ist die erste Lage.
Und der andere ist dann der.
Der große, der war nochmal. Genau, der große, den hatten wir nochmal privat sozusagen. Den haben wir auch sehr genossen und sehr gemocht sozusagen. Dann kam tatsächlich ein bisschen später, dann kam ein Percalo, ich fand den immer noch super als Wein. Dann haben wir hier wirklich großartig. Haben wir gerade drüber gesprochen, Campo alla Comete.
Ja.
Ja. Ganz geiler Wein, finde ich, immer noch. Das war der erste Jahrgang, ne?
Das war
der erste Jahrgang. Das fand ich wirklich erstaunlich gut. Habe ich noch eine Flasche zu liegen? Hätte man noch mal mehr nachkaufen können, müssen aber nicht. Aber ja, ich weiß. Die Keller werden ja auch nicht leerer. Die werden ja wirklich nicht leerer. Clos Rougeard.
Ja.
Hat uns auch wirklich, wirklich gut gefallen.
Ja. Unbedingt.
Unbedingt, finde ich auch. Dann hatten wir unsere schöne Folge hier mit meinem Claude de la Roche und deine Magnumflasche von Dönhoff. Von Emma Schönlein auf der Leih. Die wirklich, oh.
Das war wirklich gigantisch,
kann man gar nicht anders sagen.
War auch schön, dass wir das mit 10 Hörern teilen.
Ja, das wohl war. Das war wirklich, also wirklich, wirklich toll. Dann hatten wir eine ganz schöne Folge, fand ich, und ganz spannend, war die Nummer, wo ich den Grand Chopin hatte und du den Griesel und dazu den Grundwein. Mhm. Das fand ich wirklich extrem spannend. Das war eine ganz, ganz tolle Folge, weil diese Grundweinnummer, diese Grundsektnummer, war sehr, doch der Grundwein für den Sekt. So, Sektgrundwein, ja, genau. Das war wirklich spannend, weil ich das davor noch nie so verkostet habe. Mhm. Das war wirklich gut und Griesel, gut. Griesel ist einer der besten Deutschen immer noch, ne? Also doch.
Ja, kann man also wirklich nicht anders sagen. Einer der innovativsten und einer der qualitätsfanatischsten. Und dann finde ich beim Schaumwein ja immer eine Frage, wie man den Stil jeweils mag. So, das ist einer der Trockenen, einer der. Na, und da gibt es natürlich dann auch Leute, die dann andere Stile bevorzugen, aber ich finde das herausragend.
Finde ich auch. Also ich kann damit auch gut gehen fürs Anfangen. Du kriegst, das ist ja das Schöne bei Griesel, du kriegst ja wirklich in allen Preisklassen, ne? Mhm. Also das ist ja. Also von günstig bis, ach du, die Großen sind gar nicht so unglaublich teuer. Also wenn sie nicht in Champagner liegen.
Nee, aber das, was noch, das kommt ja erst noch. Die sind ja noch nicht so lange
dabei. Ja, so
stimmt. Also ich glaube nicht, dass sie schon 8 Jahrgänge haben. Also die ersten Prestige-Cuvées für großes Geld werden ja wahrscheinlich erst in 3-4 Jahren dazukommen. Oder 2. Mm,
das stimmt. Also wenn die so ein bisschen, wenn die so ein bisschen länger liegen und sowas. Mhm. Ja, dann macht Sinn. Das war toll. Eine ganz schöne Folge, wo wir ja wirklich, war unsere Folge bei dir in Spanien. Wo wir bei mir den Rock d'Angla hatten und bei dir diesen wirklich auch fantastischen Cover, dieses...
Mittlerweile kostet 4 Euro. Kriege ich heute noch gelegentlich Post von Leuten aus Spanien, von Urlaubern aus Spanien, sagen, ich habe das Ding jetzt gesehen, ich habe mich an die Folge erinnert, habe den gekauft und muss man wirklich sagen, ja, das ist tatsächlich, hat das Hand und Fuß. Ja,
oder? Deswegen musste man den noch mitnehmen, weil das war, ich meine, für diesen Preis war der so, also der war nicht nur für diesen Preis, der war einfach so wirklich gut. Und hat dann wirklich ja nur... Mhm. 4 Euro kostet. War auch wirklich schön mit dem Blick hier hinten. Ich sehe es noch gerade.
Ja.
Der Blick auf Gibraltar. Danke. Afrika, ja. Das war wirklich schön. Eine gute Nummer. Was ich immer noch ganz spannend finde, ist der Mossone, der war damals von mir. Mossone ist ein reinsortiger Merlot. Mhm. Ich würde immer noch behaupten, einer von den besten Merlots reinsortig, die es gibt. Mhm. Das müsste man in einer großen Verkostung nochmal machen. Steht mit Sicherheit gut in einer Reihe mit den anderen großen Merlots der Welt. Also Petrus und Massetto und dann gibt es noch so ein paar Italiener und so weiter. Also, das wäre nochmal eine schöne Probe, wenn...
Ja, so gesehen.
So gesehen schon.
Ja.
Kann man mal machen. So stehen lassen. Toll fand ich auch den Haarkampf damals. Wenn du dich erinnerst, da hatten wir noch, als Bild hatten wir das mit diesen lustigen Ständer, Kerzenständer.
Genau.
Der Haarkampf, das war wirklich, das ist erstaunlich, das habe ich mir auch nie nachgekauft, obwohl das so gut war. Mir beim Angucken der Bilder aufgefallen.
Ja, manche Sachen hat man nicht so präsent. Ne?
Und, das ist total.
Und, ja, also gerade finde ich, weil das war ja der mit einem gewissen Anteil so Lehrerverfahren. Mhm. Und das, finde ich, ist ja etwas, was man total gut einsetzen kann, weil das hat halt viel mehr Druck, viel mehr Wärme und soll das auch haben. Ist aber trotzdem gleichzeitig ein bisschen leichter, weil es ist eben nicht über einen reiferen Grundwein, sondern es ist über das Reifungsverfahren des Grundweins. Du brauchst also nicht mehr Alkohol oder weniger Säure.
Ich nicke kräftig nebenbei damit.
Genau. Und deswegen kannst du das so gut zum Essen einsetzen etc., weil es dir einfach Möglichkeiten eröffnet.
Ja.
Und das macht man viel zu selten, das stimmt.
Das stimmt, es war wirklich, also habe ich mir, also beim Angucken der Bilder dachte ich, das muss ich mitnehmen, weil das war, erinnere ich mich noch echt gerne dran, aber bei manchen Sachen, ja, wie gesagt, kann man nicht so drumherum. Oh, hier, der Wein, den du, Ludovici 2018, dieses brachiale Ding für was? 500 Euro?
500 Euro,
die Flasche, das war auch, also...
Vielleicht, der war schon schön.
Das
habe ich auch gedacht. Der war schon wirklich schön. Also, ohne Wenn und Aber.
Ohne Wenn und Aber. So muss man mal so sagen. Der war wirklich schön und stand halt wirklich. Nicht umsonst haben wir hier so ein Bild mit, wo dann 1000 davor steht. So einer der 1000 besten Weine, die man mal getrunken haben müsste.
Also,
großes Kino. Kann man wirklich nicht anders sagen. Ganz großes Kino. Und wenn der nochmal, also das nochmal irgendwann, vielleicht schickt ja nochmal jemand einer von denen. Die nehmen wir nochmal gereift in ein paar Jahren. Könnte man durchaus mal
probieren.
Finde ich eine gute Variante, ja. Ganz, ganz schön fand ich auch noch den hatten wir vor gar nicht so langer Zeit. Den Zoritellin, was war es? 78.
Ja.
Das hat ja irgendwie, also wo wir letztens schon hatten, wer Gaia will, muss Gaia trinken und kaufen und sowas. Also das war wirklich ganz, ganz toll und ganz, ganz schön. Und dann zwei Weine, die wir zusammen hatten sozusagen. Das war damals von mir ein Chablis Grand Cru.
Ja.
Und von dir war es der Chardonnay Rosbach von
Österreicher.
Österreicher. Eine sehr schöne Folge und durch Zufall auch wirklich zwei Weine, die damals ja wirklich schön miteinander kämpfen konnten sozusagen. Ja. Ja? Und sich auch wirklich gut präsentiert haben. Auch ein wahnsinnig schönes Bild übrigens, finde ich immer noch, also mit den zerschlagenen Flaschen.
Ja.
Da haben wir uns...
Meistgehörte Folge übrigens.
Echt?
Da komme ich nachher noch zu.
Ja, weil, siehst du, aber gut, siehst du, ich habe die jetzt nur von den Weinen rausgesucht, aber nicht schlecht. Was ich auch noch ganz schön fand, hier, an die erinnere ich mich auch wahnsinnig gerne, weil die uns so wahnsinnig gut geschmeckt hat und weil es eine Magnum war und wir die zusammen ausgetrunken haben. Sehr, sehr schnell und sehr, sehr zügig.
Der Wein zur Pizza.
Der Wein zur Pizza. Castellare von, ach Gott, jetzt kann ich das ja nicht mehr lesen hier oben.
Es ist so wahnsinnig schwierig, das ist so ein umständlich langer Name,
genau.
Deswegen kann ich mir nicht merken. Das ist ein Chianti, ein Produzent aus dem
Chianti,
ist aber kein Chianti.
Das ist ein Chianti Classico, hat dieses wahnsinnig schöne Vögelchen da vorne drauf. Verzeiht uns. Genau, aber der war...
Die Nicolo.
Genau. Und den haben wir aus seinem Magnum und dann haben wir den wirklich
ausgetrunken. Hat aber auch nur 12,5 gehabt,
ja, glaube ich. Ja, ich meine, das ist eigentlich wie nichts. Also für die anderen Sachen, die wir manchmal haben, ist das quasi, ging das quasi ja wirklich ganz locker und easy runter. Ich glaube, so im Großen und Ganzen, naja, es gab noch so ein paar Sachen hier, also hier den Hermitage damals und sowas.
Wir haben auf einem hohen Niveau getrunken,
ja. Um mal sozusagen jetzt nur hier eine kleine Bandbreite der letzten 100 Folgen. Ihr hört es einfach nochmal alles nach und dann wisst ihr, welche wir wirklich gut fanden. Aber pass auf, jetzt, ich habe auch nochmal ein paar kleine Fails mit rausgegriffen. Ein paar kleine Outtakes. Sind so grundsätzlich eins mal ganz symbolisch für was wir öfter gemacht haben, die alkoholfreien Folgen. Die sind mal hier mit einem Bild drin.
Machen wir ja nicht mehr.
Streichen wir kommentarlos, können wir sozusagen aber als Fail nehmen. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe noch drei weitere. Mhm. Bei dem einen sind wir unterschiedlicher Meinung, glaube ich. Machen wir den zuerst.
Ja.
Das ist Kongsgaard, der große Chardonnay. Mhm. Also wir waren uns beide einig, das ist ganz schön viel Holz.
Ja.
Und du fandst es zu viel, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, kam mir aber auch ein bisschen warm rein. Ich hatte ihn für einen Rotwein gehalten. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich Weißwein für einen Rotwein gehalten habe. Ich habe das insgesamt nicht nachgezählt, aber ich glaube zweimal gemacht. Vielleicht auch dreimal. Ich glaube zweimal. Du hast es einmal gemacht und es ist immer weiß, dass man für rot hält. Mhm. Und das ist eigentlich häufig ein Zeichen dafür, dass es zu viel Holz ist. Das ist sehr viel Holz, sagen wir mal so.
Also es war auch wirklich ein Wein, wo man sagen konnte, also für den Preis und sowas, das war schon eine Nummer sozusagen. Ja. Und dann wirklich für Holz. Ich hatte jetzt dem letzten nochmal Gantenbein, seine Chardonnays sind sehr ähnlich.
Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass die ja selber sagen, ist ein bisschen anachronistisch. Genau.
Also das ist so ein bisschen...
Müsste da jetzt mal was ändern.
Vielleicht. Ich finde, für mich, was auch ein Fail war, ist nicht, dass es nicht geschmeckt hat. Also nicht, es war ganz okay, aber sozusagen vom Preis her, ehrlicherweise, war die Flasche Koch de Rive, der Bourgogne Aligoté. Das ist was wir mal einfach mal hatten, damit man es mal irgendwann hatte, ehrlicherweise.
Komme ich auch gleich nochmal drauf, weil zu dem Aligoté gab es noch ein bisschen Feedback, muss ich noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, siehst du?
Ja.
Aber finde ich trotzdem, so ein bisschen ehrlicherweise wäre es so ein bisschen so eine Fail nochmal, oder?
War nicht so schön.
Und ein Wein, bei dem wir uns sehr einig waren, dass wir es nicht mochten.
Oh, jetzt weiß ich, was kommt.
Es war ein Rotwein aus Australien mit einem wahnsinnig bunten Etikett. Heißt auch so ähnlich, wie es Etikett aussieht. Carnival of Love oder nur Carnival Love.
Molidoka.
Das fanden wir beide tatsächlich nicht gut. Da waren wir uns sehr einig, dass wir das nicht mochten.
Und wir hatten noch parallel zu dem Cabernet Franc, hatten wir noch so einen Natural Wein, wo die Flasche wirklich definitiv nicht in Ordnung war.
Du meinst zu dem...
Zu dem Lodovico.
Ah, stimmt.
Hattest du mitgebracht. Das war ganz schwierig. Dass die Folge noch heißt Saschas Brühe und der beste Cabernet Franc der Welt.
Stimmt.
Da konnten wir gar nichts mit anfangen,
das wohl war.
Haben wir nicht mal das Probeglas ausgetrunken.
Ach, hier, der war das. Das war dieser Le Regard, Le Grand Chevin aus dem Frankreich von irgendeinem wilden Winzer, stimmt, das war so ein, ja.
Insgesamt eigentlich sehr populär, der Winzer, und die Weine wahrscheinlich auch alle sehr viel besser, aber der hier war tatsächlich unglaublich schwierig.
Das stimmt, den habe ich tatsächlich vergessen. Ja, aus Gründen wahrscheinlich. Also ich finde, so mal grob zusammengefasst muss ich sagen, auch über die Bilder zu gucken, war jetzt also rein, das war schon schön. Ich glaube, wir haben da wirklich auf einem schönen, lustigen Niveau uns quer durch die Gegend getrunken, ehrlich, bis jetzt. Das war gut und auch immer wieder sehr unterschiedlich. Also auch wenn man jetzt guckt, wir haben uns, ich glaube, auch selten wiederholt. mit irgendwas.
Das stimmt. Wir haben erstaunlicherweise, wobei Gesetz der großen Zahlen, wir haben ja auch schon 100 Pärchen gebildet. Ja. Wir haben uns echt so 3-4 Mal Weine eingeschenkt, die sich 100% ergänzt haben.
Ja.
Wirklich hervorragend. Also wie zum Beispiel die beiden
Chardonnays. Ja, das stimmt.
Da hätte man denken können, das ist abgesprochen. Ja, das war ja lecker. Also, ja. Ich muss einschränken, aber nicht einschränken, was die Begeisterung angeht. Einschränken dazu sagen, jetzt der letzte Schluck. Etwas wärmer und schon mit ein bisschen Luft. Ich habe ja eben gehört, dass es plopp gemacht hat. Also wir sind bei Schaumwein. Ne? Das war schon beim Einschenken, weil es sehr gespugelt hat. Ich habe das Ploppen gehört, aber gut, das hätte man auch so. Jetzt beim letzten Schlucken mit etwas Wärme und Luft meine ich etwas Holz zu schmecken, was ich vorher gar nicht geschmeckt habe. Wir haben eine ganz starke Veränderung des Weins. Als ich den Wein ganz frisch im Glas hatte, habe ich gedacht, es ist ein deutlich gereifter Schaumwein, der sehr viel älter ist. Er hat sich diesen Muff aus den Klamotten geschüttelt, wie ich immer sage, was aber nicht heißt, Muff heißt nicht negativ.
Ich hatte ihn schon ein bisschen offen, ich hatte ihn schon 3 Stunden offen, könnte sogar noch länger, ehrlich, aber das war klar.
Und jetzt mit dem Wärme und Schenken hatte ich so ein bisschen den Eindruck, als käme da ein bisschen Holz. Ich müsste jetzt noch mal einen kleinen Schluck, glaube ich, probieren. Es ist auf ganz großes Kino. Das ist, und wenn ich so, ne, das wissen die Leute hoffentlich mittlerweile, wenn ich sage, muss ich den Muff aus den Klamotten schütteln, dann heißt das nicht, dass der in irgendeiner Form schlecht ist. Sondern das ist ja immer so, wenn man die Sachen aus dem Winterlager rausholt.
Ja.
Oder jetzt aus dem Sommerlager, ich muss jetzt meine T-Shirts wegräumen und wieder die dicken Pullis rausholen.
Das stimmt, aber ich habe vorhin ein T-Shirt ganz hinten aus dem Schrank geholt und das roch. Muffiglich.
Mhm.
Ja, dachte ich auch, okay, das muss gewaschen werden.
Dankeschön, jetzt muss ich das gerne mal. Oh, noch ein großer Schluck.
Ja, wird nicht schlecht. Ich glaube, das wird nicht schlecht.
Nee, stimmt. Ich sag mal, cheers.
Cheers.
Schwer zu sagen, ob das Holz ist oder ob das aber ein sehr langer Hefe-Brioche-Ton ist. Ganz, ganz schwer. Aber
wenn ich mich nicht verlesen habe, gibt es einen ganz kleinen Holzanteil, aber einen minimalen. Irgendwie ja, so 10%, das, irgendwie
das,
sowas.
Das reicht aber schon. Wir haben schon zusammen Weine getrunken, die hatten 5%, aber die Kohlensäure, in der Regel wird Holzaroma durch Kohlensäure nochmal befördert. Und das würde auch dazu passen, dass es intensiver wird, wenn es wärmer wird. Aber habe ich eigentlich nicht erwähnt, um da irgendwas draus abzuleiten, sondern um zu erzählen, dass sich dieser Wein auch nochmal wieder sehr stark verändert mit der Zeit. Es ist ein ganz harmonischer Wein, eine sehr reifen Art, und wir sind hier auch, also in beiden Hinsichten, also sowohl was die Traubenreife angeht, da ist nichts Grünes. Mhm. Das ist auch nicht, wir haben ja schon so in letzter Zeit öfter drüber gesprochen, dass wir in der Champagne auf diesen Ritt auf der Rasierklinge haben, oder sagen wir so, das ist der Lauf auf dem Bergkamm, genau oben drauf. Links geht es 1000 Meter runter in die grüne Hölle und rechts
sehr schön.
Geht's nicht ganz so steil, aber leider auch noch tödlich
geneigt
in die Maracuja-Falle der Überreife, der wirklich reifen Trauben. Also, ja. Na gut, Maracuja ist es nicht, weil das wäre es dann beim Sauvignon Blanc, aber es ist so, ne, so dass du so denkst, okay, jetzt wird's mollig. Und hier sind wir schon 100 Meter unterhalb des Kamms auf der reifen Seite, sage ich mal so. Wir sind noch nicht abgestürzt, aber wir sind definitiv.
Winzer liest auch bei wirklich voller physikalischer Reife.
Ja. Das merkt man auch, und jetzt bin ich natürlich nicht mehr in der Blindprobe, sondern wir haben hier 100. Folge. Es ist Champagner, behaupte ich, dass diese Reife führt dich natürlich schnell auch in die Irre, weil mit dieser, je reifer du wirst in der Champagne, desto näher rückst du an andere Gebiete, weil eigentlich sind alle anderen Gebiete, lassen wir Deutschland mal raus, weil wir bei Deutschland ja ganz oft über Riesling reden und das ein ganz anderes Profil hat. Aber wenn wir mal mit den gleichen Rebsorten arbeiten, sind eigentlich fast alle anderen Gebiete immer dadurch gekennzeichnet, dass sie reifer sind. Also Eutre-Pupavese ist sowieso nur Pinot, das ist ziemlich reif. Trento ist am wenigsten reif, weil sie in der Höhe liegen und fast nur Chardonnay machen. Franciacorta ist mittlerweile auch immer häufiger ziemlich reif, weil es wärmer wird. Gut, Cava ist dann meistens völlig andere Rebsorten. Wenn die Pinot und Chardonnay machen, finde ich es eigentlich auch immer sehr viel reifer. Also deswegen legt das dann immer die falsche Fährte. Aber deswegen sage ich, wir sind nicht mehr in der Blindprobe. Es ist der 100. Blindflug. Du wirst also wahrscheinlich entsprechend Champagner servieren. Du hast dich verliebt in die Weine von Celos. Celos hat exakt diesen Stil. Und zwar so, sag mal, so deutlich, dass man,
genau,
dass man muss es noch nicht mal getrunken haben.
Also, um zu begreifen, wo es herkommt.
Ja, genau. Um das zu begreifen. Das ist extrem gut. Mir kommt das natürlich entgegen, logischerweise. Denn ich habe ja immer gesagt, dass ich die anderen Gebiete sehr gerne mag, dass ich überhaupt kein Problem damit habe, wenn es ein bisschen reifer ist. Das ist ganz stark. Das ist aber man muss sich das immer vergegenwärtigen. wenn man, ja, das ist das, das sind so diese Weine, die dann auch totale Missverständnisse sind. Wenn Leute glauben, dass sie jetzt, greift ja genau in die Pinot-Nummer von
mir. Ja, das stimmt. Jetzt
gebe ich noch ein bisschen mehr Geld aus und dann, nee, dann geht das ne, in eine andere Richtung. Und hier hast du so, dass du sagst, also die Quintessenz der Champagner, würde ich mal sagen, sieht dann eher anders aus.
Obwohl es tatsächlich, ja, also wir müssen natürlich ein bisschen was zum, ja, zum Wein, also weil das ist ja hier ein großer Zettel. Ja, es ist Jacques-Delos. Mhm. Klar, 100. Folge habe ich mir vom Mund abgespart.
Genau, vielen Dank an Achmed, der wahrscheinlich
sich beteiligt hat.
Nee. Gut, dann danke dir.
In dem Fall sozusagen, konnte man den wirklich kaufen, aber nur weil, das stimmt in dem Fall sozusagen anders, weil wir woanders mehr bestellt haben, konnte man den aber in der Zuteilung kaufen. Das war sozusagen die einzige Möglichkeit, das sinnvoll zu machen.
Also privilegierter Zugang zu vernünftigen Preis.
Genau, der privilegierte Preis ist trotzdem relativ hoch.
Ja, natürlich, das ist
ja. Weil es, wollen wir sagen, der liegt bei, ich glaube 380 sind es. Das ist der Zuteilungspreis. Wahrscheinlich ist es am Weingut tatsächlich wirklich noch billiger. Ja, also wenn man es direkt in Frankreich. Aber der Zuteilungspreis Deutschland. Und dann kriegt man auch nur eine Flasche. Mhm. Und die eine konnte ich mir sozusagen mal rauskaufen für uns. Ja, ja, damit wir das dann hier genießen können. Also hoffte ich quasi. Ja. Obwohl ehrlicherweise habe ich schon einen getrunken und wusste, dass das ziemlich gut ist und dass ich das ziemlich mag. Also. Sagst du los, in der Zwischenzeit sozusagen eigentlich, schon eine ganz Anselmselos, genau, Anselm. In der Zwischenzeit ist es sein Sohn seit 2020, Guillaume, 49 gegründet, 8,3 Hektar insgesamt. Das ist nicht wahnsinnig viel, macht knappe 60.000 Flaschen im Jahr nur und ist, man kann wirklich sagen, ist der heiße, also es ist der heiße Scheiß. In der Champagne. Das ist das, was alle mal haben würden wollen.
Ja, genau. Es ist eigentlich nicht so der heiße Scheiß, es ist der Kostürider Champagne. Eher so. Also das heißt, es ist schon im Begriff des Etablierten. Heißer Scheiß hat ja immer was Neues, frisches,
unetabliert. Nee, das ist es nicht. Der ist sehr etabliert.
Das ist total etabliert, ja.
Und da muss man noch sagen, also jeder, der bei ihm gelernt hat, oder mal noch schlimmer, jeder, der am Champagner-Weingut Delos vorbeiläuft, wird berühmt. Als Champagner-Winzer, das kann man gar nicht anders sagen. Ja? Allerdings machen die auch, also es gibt so ein paar Don Crillé und noch ein paar andere, die machen in der Zeit zwischendurch Ulysse Collant und sowas, wirklich großartige Champagner. Mhm. Allerdings ist auch das ist alles nicht mehr bezahlbar. Auch das ist wirklich alles so, dass es nicht mehr bezahlbar ist. Und bei ihm ja so oder so mit seinen 60.000 Flaschen weltweit gewollt.
Das wird inhaliert vom Fine Wine Markt. Genau. 60.000 ist noch nicht so viel. Ja.
Dann hat er noch ein eigenes Restaurant an seinem Weingut dran, was er mit seiner Frau führt. Ich glaube, da hat man zum Beispiel eine wahnsinnig gute Chance, mal sowas zu trinken. Ich glaube auch tatsächlich zu vernünftigen Preisen. Ich war noch nicht da. Das machen sie irgendwie seit 2011.
Ja.
Mit 10 Zimmern. Wahrscheinlich ist es aber auch ganz schön schwer, ein Zimmer zu bekommen, nehme ich mal an. Ja. Also das wird so nicht so richtig einfach. Ja. Wie gesagt, 60.000 Flaschen. Erster von ihm, von Anselm Delos gemacht, der war 1974. Mein Geburtsjahr, also natürlich, es musste was werden. Ja. Hat ganz einfach angefangen mit wirklich wie alle wenig Flaschen gemacht, den Rest verkauft. Damit sie irgendwie das irgendwie finanzieren können. In der Zwischenzeit sieht das bei ihm, glaube ich, ganz anders aus.
Ja,
der braucht nichts mehr finanzieren. Ich glaube, dem rennen sie die Bude ein ohne Ende.
Was haben wir denn jetzt eigentlich
konkret gemacht? Also, die Weinproduktion, das könnt ihr alles nachlesen. Ich glaube, da müssen wir also wirklich optimale Reife und sowas. Also, und der legt sehr viel Wert auf den Grundwein. Ja. Genau, hier, guck mal her. 10-20% neues Holz, um die Weine aber nicht zu stark zu markieren. Ja. Also ein bisschen, was du, ich glaube, das ist das, was du auch geschmeckt hast. Ja. Wir trinken... Hätte man sich schon denken können wahrscheinlich, weil bei einer Flasche Zuteilung sozusagen und dem Preis, wir trinken das Größte, was er macht.
Ja.
Millesime 2008.
Okay, 2008.
2008. Ja, 100 Jahre in der Champagne, ja. Extra Brut, reiner Chardonnay, 0-4 Gramm Zucker. Ja. Also das merken wir aber auch, glaube ich.
Das ist auch das Thema, weil du hast natürlich viel mehr Süße aus der Frucht, aus der Reife. Wenn du dir eben die anderen Gebiete anguckst, in der Franciacorta beispielsweise ist mittlerweile die Hälfte Pardosé. Ja, die Hälfte ist ohne Dosage, weil es ist eh alles so reif und süß. Und dann wird ja der Alkohol auch noch verstärkt. Und so. Du kannst ja davon ausgehen, dass das hier sicherlich 12,5 hat, eventuell sogar 13. 12,5, genau. Und das wird dann aber häufig auch mehr so abgerundet in Richtung 12,5, weil natürlich, klar, wenn du reife Trauben liest,
klar. Und dann herkommt, auch nicht. Ja, der macht übrigens auch ganz spannend, der macht ja auch sein Initial, den macht er auch als Grundwein im Solera-Verfahren. Also auch da macht er sozusagen, um das hat er selber gemacht, das war, ist ja nicht sehr typisch in der Champagne, aber da macht das quasi genauso wie die, was sind das? Die Portugiesen, Spanier?
Die Sherry-Jungs.
Die Sherry-Jungs, genau. Ganz spannend. Also ich, wirklich großartig, man kann das, um Gottes Willen, man kann das nur in der Zuteilung kaufen. Ja? Also das ist, ansonsten ist das, die Preise dafür sind absurd.
Und?
Oder im Restaurant.
Wenn man das mag, das heißt nicht, dass ich das nicht mag, sondern ich will immer nur die Leute davor schützen, dass sie sich jetzt irgendwie auf, ne, in die falsche Richtung bewegen. Das ist ein Kandidat für 100 Punkte.
Ja.
Es gibt aber auch Leute in der Champagne, die sagen, nee, das sind nicht mal 90, weil das ist ja, ne, dann kann ich ja auch, nee, also das ist, aber es ist natürlich unglaublich harmonisch. Es ist wahnsinnig harmonisch.
Das
ist auch sehr weinig.
Ja, ja, total.
Und das würde auch ohne Kohlensäure funktionieren, das kann auch sicherlich reifen ohne.
Ich glaube auch, dass es, wenn man sowas mal probieren will, ich meine, dann macht das mal im Restaurant irgendwo, wahrscheinlich gut in Frankreich, nehme ich mal an, das wird besser funktionieren als hier. Und man kann das auch mit einem kleinen probieren, also zum Beispiel Rosé oder sowas, dann kriegt man eine Ahnung von dem, was der macht. Also das ist tatsächlich alles ein sehr ähnlicher Stil von der Reifung der Trauben her und sowas. Da hat man eine Ahnung, ob einem sowas schmeckt. Also ja. Wenn nicht, dann kann man sie mir einfach lassen.
So, mein Lieber, danke. So, wir trinken CO Liquid Earth. Ein Riesling vom Weingut Battenfeld Spanier aus dem Jahrgang 2017. So, lieber Sascha, zum Wohl.
Oh, also, hier auch hier, Näschen, macht schon jetzt viel Spaß.
Ich habe in meinem Keller ein paar Weine liegen. Ein Schild hängt nicht dran, weil ich es auch so weiß, nur mit Sascha trinken. Und selbstverständlich war für heute ein Wein vorgesehen. Und dann bin ich in einen Wein reingelaufen, der so dermaßen die Quintessenz dieses Podcasts ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Also dass nachher. Ich nicht umhin konnte, lieber den zu nehmen,
okay.
Ihn zu besorgen. Meine kleine Review fängt erstmal mit ein bisschen Zahlen an vielleicht.
Das ist eine gute Idee.
Für dich interessant. Ja. Also wir haben bis heute 216.500 Downloads von Episoden von meinem Server. Das sind also Menschen, die das entweder über das Webinterface hören oder die uns über einen Podcatcher abonniert haben, also iTunes im Wesentlichen, aber auch Google Podcasts.
Ganze Menge.
Ja. 18.800 Views auf YouTube und 132.500 Streams auf Spotify. Das sind also insgesamt 370.000 Zugriffe.
Warte, das muss man kurz, das finde ich gut, das muss man mal zusammenrechnen. In Minuten, denen wir den Leuten auf den Ohren gegangen haben. Das ist ja irre.
Da kommen wir auch gleich zu. Bei 99 Folgen wären das also 3.700 pro. Diese Zahlen sind, das wissen wir auf jeden Fall, falsch. Das hat damit zu tun, dass gerade diejenigen, die irgendwie Werbung verkaufen, immer extrem vorsichtig sind und ganz viele Sachen als entweder als Forced Views, also so irgendwie Bots oder sonst was rausholen, auch Sachen, die gar nicht das sind. Bei Spotify haben wir nämlich interessanterweise eine durchschnittliche Verweildauer auf den Episoden von 100%. Oh. Also wenn die Folge eine Stunde, 8 Minuten und 14 Sekunden lang ist, dann ist die Average Listen Time eine Stunde, 8 Minuten und 14 Sekunden, was natürlich nicht geht. Also
Ja, klar.
Die haben da irgendwas. Das ist einfach deren Anti-Spam, der dazu führt, dass sie da einiges raussortieren. Wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Spotify-Zahlen zu niedrig sind. Bei den Zahlen vom Download ist es allerdings so, dass wenn jemand auf dem Player auf meinem Blog anfängt, mal einmal Play zu drücken, dann lädt er die Folge und dann gilt das schon als Download und wenn er nach 2 Sekunden wieder aufhört. Das ist nur nicht so wirklich wichtig, weil nur 2% über den Player gehört werden.
Also okay.
Das ist deswegen ziemlich Latte und wiederholte Downloads werden tatsächlich nicht gezählt. Also wenn jemand das nochmal hört, weil das in iTunes schon gehört hat und er hört es mit dem gleichen Handy, das kriegt dieses System mit und zählt den Download
nicht nochmal. Klar.
Bei YouTube ist das noch viel schlimmer. Google ist extrem im Herausfiltern von Sachen. Die habe ich die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich glaube noch nicht im Podcast. Und wenn doch, seht es mir nach. Ich habe mal eine Situation gehabt, da habe ich die Top-Suchposition gehabt bei einer Frage, die 250.000 oder 500.000 Frage bei Günther Jauch war, bei Wer wird Millionär?
Ja, mir ist es schon
erzählt. Ging ums Chianti. Und da hat jemand, und dann geben die Leute diese Frage immer live ein, weil sie wissen immer, was die richtige Antwort ist. Und ich hatte dann irgendwann nachgeguckt bei den Google Webmaster Tools. Das ist eine andere Messmethode und die zeigten mir, glaube ich, 20.000 Zugriffe in 17 Minuten oder sowas an. Und ich wunderte mich und ich guckte und ich konnte dann aber rekonstruieren, was die Keywords waren, auf denen das gesucht wurde, habe das eingegeben, stellte dann fest, dass ich auf Platz 3 bin und auf Platz 2 und Platz 1 waren Tageszeitungsberichte über diese Wer wird Millionär sein und die natürlich damals noch nicht da waren, also war ich damals Nummer 1, deswegen waren sie alle bei mir. Und in Google Analytics, was für die Werbung dann relevant ist, hatte die Software gedacht, das ist eine DDoS-Attacke und hat es komplett rausgefiltert. Google Analytics hat mir gesagt, du hattest 200 Besucher an dem Tag. Die 22.000 Wer wird Millionär-Zuschauer oder was
das ist das? Das kann nicht sein, dass so viele auf einmal kommen.
Genau, einfach mal zack, weg. Seitdem weiß ich, Und der CTO der Firma, bei der ich Geschäftsführer war, bevor ich mich dem Wein zugewidmet habe, der hilft mir auch immer noch gelegentlich in Tech-Sachen. Und er sagt immer zu mir, Felix, wenn du wirklich wissen willst, was in Zukunft ist, musst du eine kommerzielle Tracking-Software installieren. Das, was du für Ome kriegst, auch Google Analytics, ist in der Regel viel zu streng. Du hast auf jeden Fall mehr. Das war schön. Also,
wir wissen ja mehr.
370.000.
Also eine halbe Million.
3.700 pro Folge. Aber dazu kommt, das wissen wir auch, das erste Mal, dass das bei mir relevant ist, dass tatsächlich mehr als einer vom denkst jetzt, wir haben relativ viele Pärchen, Paare, Lebenspartnerschaften, wie auch immer, die das gemeinsam hören und uns das auch immer wieder mal erzählen.
Und natürlich die Frauen nicht dazu, oder die Männer, nicht dazu gezwungen werden, es mitzuhören, sondern ganz freiwillig hören, wegen unseres tollen Podcasts.
Genau. Ja. Und wo dann auch das sind dann meistens Männer sagen, ist die einzige Weingeschichte, die ich teilen kann mit meiner, das andere ist ja alles zu nerdig.
Ist doch nett. Aber das stimmt, das wollen wir jetzt, das können wir so sagen, das ist, glaube ich, auch wahr.
Ja. Meistgehört ist Folge 77, die Rache des Kritikers. Das ist sehr, sehr typisch, denn es ist eine krasse, unendlich lange, nicht enden wollende Publikumsbeschimpfung. Und unser Publikum ist nach wie vor auf dem Trip, gib mir Tiernamen. Das finden die klasse.
Ja.
Über 5000 Leute haben sich das angehört. Folge 54 ist dann Chardonnay Olé Olé mit dem Wein von Österreicher. Das ist ziemlich sicher, weil die vom Weingut das intelligent verlinkt haben. Die haben das entweder in ihren Newsletter gepackt oder sonst was, denn wir haben hier eine ganz große Diskrepanz zwischen den Downloads und Spotify.
Ah.
Bei Folge 77 beispielsweise, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, welche das ist. Das ist, glaube ich, ach Quatsch, mir meist gehört, 77, Rache des Kritikers. Bei der Folge Rache des Kritikers ist es auch auf Spotify mit Abstand am meisten gehört.
Okay.
Da, glaube ich, ist es eine Diskussion bei Facebook gewesen.
Das kann
wo
gut
generell
sein.
Ja, über die Sache diskutiert wurde und dann haben einige Leute das bei Spotify gehört. Folge 73, Alter ist das gut, ist, glaube ich, von vielen Menschen geteilt worden, weil sie das Alltagsproblem löst. Was kaufe ich, wenn mir ein Blag geboren wird?
Ein liebevoll, wir meinen natürlich ein kleines, süßes, schreiendes Etwas.
Ein Blag.
Was dir die nächsten 34 Jahre deines Lebens versaut.
Genau. Folge 55, wir sehen jetzt die ganze Zeit über 5000 plus. Ne? Das sind die meistgehörten, die haben alle 5000 plus über die verschiedenen Links zusammen. Folge 55, ähnlicher Effekt wie 54, haben das tatsächlich zweimal hintereinander gehabt. Da waren es von dir die Zia-Weingläser und von mir die ganz erstmals auf den Markt gekommene Wedenborn Grand Reserve. Beide Unternehmen oder Weingüter haben das auch weitgehend geteilt. Ja. Deswegen haben wir auch da einen hohen Zuspruch bei den Downloads und einen normalen bei Spotify. Und danach Riesling, Riesling, Riesling.
Wir sind in Deutschland. Ja. Wir sind in Deutschland.
Privatdozent für Riesling-Liebe. Das ist die Geschichte, wo wir Joachim an die Mosel geschickt haben. Hab jetzt bei der Versteigerung Patrick Philips nochmal gesprochen, getroffen. Er sagt, das wirkt bis heute nach, es kommen bis heute Leute vorbei und haben das gehört. Besser als Riesling. Das ganze RAF-Bashing, gib mir Tiernamen,
ja,
fanden die auch total
klar,
super. Und wenn Riesling im Namen ist oder GG, das große GG-Update jetzt vor 14 Tagen.
Läuft auch. Ja.
Meine persönlichen Highlights. Erstes Highlight, unser Publikum.
Ja.
Also jetzt
geben wir einen Tiernamen und.
Jetzt kein Brown Nosing. Einerseits darf ich einen Tiernamen geben. Zweitens, ich schneide die Sachen ja oder ich mache die Postproduktion. Gerade ich, weil ich schnell rede, ich habe Versprecher da drin ohne Ende. Es geht jetzt nicht darum, dass ich mich verhaspel. Verhaspler, da sind wir mittlerweile, müsst ihr euch so vorstellen, Sascha und ich sitzen hier und wenn wir uns verhaspeln, dann gucken wir uns an und dann fangen wir einfach nochmal an, wohl wissen, dass ich das einfach rausschneide. Aber es geht darum, dass ich im letzten habe ich einen krassen Fehler gemacht.
Nicht?
Da erzähle ich dir. Ja, und dann gibt es noch das und das Weingut von dem und dem Typen. Das ist ja der Gründer von, und er ist der Gründer von Made Frades. Und ich sage in dem Moment, das ist ja der Gründer von Zarate und der ist dann da raus wegen Gesellschaft. Und dann höre ich das und denke ich, ach du Scheiße, der Gründer von Zarate ist ja Orologio Pomares Großvater. Habe ich doch gerade lang und breit erzählt. Und ich weiß, was redest du denn da für einen Scheiß? Was machst du denn jetzt? Dann bin ich zurück. Ich habe insgesamt in dem Podcast 6-mal Made Frades gesagt. Ich habe mir die 6 Dinger ausgeschnitten, habe sie ein bisschen gemutet, weil ich an der Stelle leiser gesprochen habe.
Geil.
Und habe alle 6 versucht einzusetzen. Das hat 10 Minuten gedauert, den Scheiß zu beheben. Und jetzt steht da, das ist ja der Gründer von Made Frades. Und das klingt so, als hätte ich nichts anderes gesagt.
Aber schön. Ja.
Das war so einer von, ich sag mal, 5 Versprechern im Laufe des Podcasts, die so krass waren. Das zweimal habe ich wirklich 2,5 Minuten weggeschnitten, weil ich eine lange, dicke, breite Pointe versemmelt habe. Die ich 2 Minuten vorher irgendwie. Ne? Und ansonsten habe ich es ganz oft stehen lassen und habe gesagt, naja, wir haben ja Zuhörer, die sich jetzt ihren Teil dazu denken.
Ja, ja.
Manchmal kommt dann ein Kommentar. Es sind auch die üblichen fünf Verdächtigen, die dann einen Kommentar schreiben. Da sage ich, ja gut, hoffentlich ist ja aus dem Kontext klar geworden, dass ich mich da jetzt versprochen habe.
Und ansonsten gilt, Göttern widerspricht man nicht.
Letztes Mal Meursault. Das war ein bisschen viel von mir tatsächlich. Ich habe, also was ich gesagt habe, ist, wenn du dann im Meursault abgestiegen bist, dann kriegst du Bourgogne Blanc und das ist Aligoté. Ja. Und da hat jemand zu Recht bemängelt, das stimmt natürlich nicht, Bourgogne Blanc ist Chardonnay, teilweise mit Pinot Blanc beigemischt und so weiter. Aligoté hat eine eigene Appellation, Bourgogne Aligoté. Und das stimmt. Was ich aber eigentlich meinte war, und das hatte ich bei Jens Prive im Lexikon nochmal gesehen, im Meursault, also auf der sag mal, Gemeindegrenze, nicht auf der AOC-Grenze, ist es tatsächlich so, Jens schreibt, dass es fast ausschließlich die Bourgogne-Flächen, fast ausschließlich Aligoté und Pinot Noir sind. Es gibt ja auch ein bisschen Pinot Noir, darüber haben wir gar nicht gesprochen, müssen wir jetzt auch nicht. Nee. Das heißt also, wenn du da runtergehst, die vermarkten ihre einfacheren Chardonnay-Flächen eben doch auch noch als Meursault, dürfen sie nämlich.
Ja.
Wenn du in den Bourgogne-Bereich absteigst, dann machen die meistens Bourgogne Aligoté. Also sie machen kein Bourgogne Blanc, ist richtig, sondern sie machen Bourgogne Aligoté. Und das ist nun eine extreme Häufung im Meursault. Cochetterie zum Beispiel. Also, und das ist richtig, ich habe das, so wie ich das gesagt habe, war das Missverständnis, aber das ist diese Art von gesprochenem Wort, wo du sagst, ja natürlich, nein, es ist nicht Bourgogne Blanc, es ist Bourgogne Aligoté. Und deswegen musste ich das an der Stelle richtig stellen. Und dazu kam, dass ich natürlich dann auch noch fälschlicherweise behauptet, aber es gibt keine regionale Appellation, es gibt eine Bousseron, 50 Hektar Aligoté gibt es doch. Und es gibt sogar
50 Hektar sind es.
Ja, so eine Dorfappellation. Ja, okay. Am nördlichen Ende der Côte, der Côte Chalonnais, also am südlichen Ende der Côte Beaune. Und dann gibt es sogar ein Premier Cru. An der Côte Nuit auch noch, wo es sowieso kaum weiße Premier Crus gibt, der ist auch, also einen gibt es immerhin. Unser Publikum ist ja, die mit Tiernamen, so ein ambivalentes Verhältnis, das finde ich auch lustig. Also was wir hier sind, ist meinungsstark. Ja? Und das Interessante ist, das ist immer dann super, wenn wir zum Beispiel teure Weine so ein bisschen einnorden. Ja, und die gar nicht so toll finden. Mhm. Und vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass die Fear of Missing Out da an dieser Stelle nur für diejenigen gilt, die aber auch wirklich jetzt diesen Stil mögen. Also zum Beispiel Champagner jetzt zu sagen, Leute, wenn ihr hier wirklich oben auf dem Kamm tanzen wollt, dann ist das jetzt aber wenn ihr und so. Ne? Das mögen die immer toll, aber wehe, es geht auf die Kleinen. Dann sind die immer sehr schnell beleidigt. Und wenn ich dann dabei bleibe, dann kommen sehr schnell so, ja, Klugscheißer, Rechthaber und so weiter. Das ist ganz lustig. Deswegen muss ich jetzt mal Recht haben und klugscheißen. Weil da kam noch ein anderer heute per E-Mail und sagte, ja, aber Aligoté kann man doch und ist doch eigentlich ganz gut und es gibt doch schöne Weine und es gibt ja auch diesen Premier Cru von Ponceau. Einer der einzigen, ich glaube der einzige Ponceau Premier Cru, der keinen Sekundärmarktaufpreis kriegt und von dem du jederzeit, heute hätte ich noch 5 kaufen können. Ich habe keine gekauft übrigens, weil ich habe schon Kosch getrunken, hat Sascha ja freundlicherweise eben nochmal in Erinnerung gerufen. Und dann habe ich tatsächlich mal zurückgeschrieben, okay, was ist denn dann schlechter? Weil 25.000 Hektar auf der Welt, 50 Hektar Gemeindeappellation, einen Premier Cru, den man, ne? Aber 15.000 Hektar werden zu Sektgrundweinen für süßen Schaumwein in Rumänien und Bulgarien verarbeitet, die so schwach sind, dass sie nicht mal nach Russland exportiert werden. Huh. Und sagt dir der Name, kennst du den Cocktail Kir Royal?
Ja.
Ja, okay. Kir Royal ist ja mit Champagner. Der eigentliche Kir ist benannt nach Felix Sieg Kir, dem ehemaligen Bürgermeister von Dijon, der erfunden hat, dass man in diesen scheiß Aligoté Brombeerlikör reinrührt, damit man es saufen kann.
Ja, aber die München haben sie liebt.
Nein, aber Kir ist tatsächlich eine Erfindung. Und wir können das noch ein bisschen fortsetzen. Und weißt du, eine schlechte Rebsorte heißt nicht, dass man tot umfällt, wenn man es trinkt.
Das stimmt.
Sondern die Frage ist ja, ab wann ist denn jetzt eine Rebsorte schlecht? Wenn du bei 25.000 Hektar diese Ausbeute an Appellationswein hast, würde mir das so einfallen.
Das
so, wenn 20.000 davon destilliert oder weiterverarbeitet werden, könnte man auf die Idee kommen. Und dann denke ich immer, dann kann man sich doch irgendwie auch die Meinung machen. Deswegen habe ich zurückgeschrieben, was nehmen wir denn? Pique Poule Blanc, was schlechter ist. Wobei, das wächst ja nebenan im Languedoc auf 500 Hektar. Da habe ich neulich aber 2 Weine getrunken, die waren ganz gut. Und dann gibt es noch 1.000 Hektar in Spanien. Da sind die sogar 6 Appellationen, da sind die zugelassen. Ich glaube teilweise sogar. Das ist ja schon viel besser auf nur 1.500. Also Ayren vielleicht noch, ja, okay. Wo sie nur Brandy und Rotkäppchen Grundwein draus machen. Okay, aber das meine ich natürlich.
Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, und das gilt auch für viele unserer Hörer, wenn man sich schon damit beschäftigt, dann doch auch, um sich ab und zu mal eine Meinung zu leisten.
Das stimmt.
Und dann, finde ich, muss man ja auch nicht immer alles relativieren. Dann kann man ja auch mal. Also liebe Leute, seht es mir nach. Das ist sozusagen der Hassliebe-Teil zwischen uns und dem Publikum, dass wir manchmal dann sagen, nee, komm, wir können ja auch mal eine Meinung durchziehen. Also meine Meinung ist, Aligoté, wenn du die Daten auswertest, die da sind, gibt es nur einen Schluss und das ist, es ist eine minderwertige Rebsorte. Weil, übrigens, ich trinke gern Kerner. Ich habe Sascha Kerner eingeschenkt und stimmt, der mochte den auch. Deswegen ist Kerner trotzdem eine minderwertige Rebsorte. Kann man nichts gegen sagen. Ja, mag ich aber auch gern. Kann sogar reifen.
Die Aligoté von Kosch war ja auch nicht schlecht. Nee. Aber in dem, was es sozusagen war, das einfach Murks.
Ja,
sozusagen. Ja, das ja, kann man gar nicht anders sagen.
Und ist so. Ich meine, weil jetzt auch immer sagt, es steht immer auf den schlechten Böden. Ja, aber die machen da seit 1300 Jahren Weinbau im Burgund und die haben alles schon überall hingepflanzt. Und dass sie wieder zurück sind zu den schlechten Böden mit dem Aligoté lag natürlich daran, dass auf den besseren Böden auch nicht so viel bei rausgekommen ist. Ja. Ist zumindest mal anzunehmen bei 1300 Jahren Historie. Ja, und so ein paar Reblauskatastrophen, alles neu pflanzen und so weiter zwischendurch. So. Größter Erfolg also unser Publikum, dass es uns meistens nachsieht, wenn wir jetzt klug scheißen, rechthaberisch sagen, Aligoté ist scheiße. Größter Fail? Peewee Challenge.
Ernsthaft?
Ja, ist der größte Fail. Wenn man mal so ganz ehrlich ist und dann so nach, wenn man sich mal überlegt, dass wir haben gesagt, wir verlosen was für Leute, die einfach nur ein Peewee trinken. Die sollten nur mal ein Peewee trinken, ein Foto machen, bei Insta posten. Sie durften es mir ja sogar per E-Mail schicken, ja, und ich poste es für sie bei Insta. Und am Ende haben 110 Leute teilgenommen. Und gleichzeitig machen wir zum Beispiel ein nicht ganz billiges Paket Wein für eine Blindflug-Gemeinsam-Probe. Erst mit Anja, das war günstig, das kann ich verstehen, da gab es ja auch noch schwarze Gläser zu, aber dann jetzt hier mit Paul und den Sufis für 90 Euro und verkaufen mehr, als dann nachher bei der Peewee-Challenge teilnehmen.
Das stimmt.
Ja, 200 Leute waren in der Verkostung, weil einige sich das Paket geteilt haben. Ja. Aber wenn du übrigens für die Hürde da teilzunehmen und dann die Hürde an der Challenge teilzunehmen, musst du ja nur in eine Kneipe gehen und sagen, lass mich mal deine Peewee-Flasche fotografieren.
Ja, ja,
und stimmt, schenk mir einen ein, wenn du ehrlich sein willst. Hättest ja eigentlich noch nicht mal einen. Aber ja, okay, da denkst du, okay, das ist echt wenig. Leute,
hätte ich aus der Blase heraus nicht vermutet, weil also aus unserer Blase heraus wirkte das okay. Ja,
nee, das, also ja, ein bisschen mehr Fridays for Future wagen, denke ich dann immer.
Ja,
also,
ja.
Ich bin Vater einer jetzt 13 gewordenen Tochter, und aber die sind auch alle nicht so wahnsinnig. Also das ist schon eine kleine Minderheit, die zum Glück laut ist, aber ich hätte gedacht, dass in unserer jüngeren Zielgruppe doch ein bisschen mehr Action ist. Aber ist nicht. Ich habe vorletzte Woche von Wohlgemut Schnür einen Pinot Blanc aus dem Barrique getrunken. Der war wunderbar holzaromatisiert, ja, sozusagen. Den hättest du locker mal so als Alltagsmerceau trinken können. An Abführung für nicht so viel Geld. Unter der Woche ganz hervorragend und macht keine Sau. Ist schade. Am Ende ist es tatsächlich so, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber am Ende ist das wie bei den Tierhaltungsformen.
Ja,
ja, wo erst Aldi und Lidl sagen müssen, wir weigern uns, okay, Haltungsform 1 bei Hühnern zu verkaufen, weil das ist schlimmste Quälerei. Der Verbraucher wird es einfach kaufen. Der Verbraucher wird es weiter kaufen. Ja, und sorry, da sind wir jetzt auch in der unangenehmen Publikumsbeschimpfung. Ich weiß, es wird darauf hinauslaufen, dass Aldi und Co. die sehr, sehr preisgünstigen Übersee Sauvignon Blancs etc. gegen Sauvignacs und Sauvignon Gris aus Massenproduktion, das wird ja gerade kräftig gepflanzt, allerdings in Frankreich. Die haben 40.000 Hektar, glaube ich, insgesamt in den letzten. Also ich weiß es nicht, nagelt mich nicht drauf fest, aber es war ein
Wahnsinnszahl.
Das wird, wir werden diese Weinfarmen kriegen mit den Peewees aus wirtschaftlichen Gründen und dann werden Aldi und Co. sagen, und das nehmen wir jetzt ins Sortiment und dadurch wird dann wahrscheinlich die Klimabilanz des Weinbaus aufpoliert. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es nicht unsere Hörer sind, die da vorne weggehen. Es geht ja nur darum, auf dem Dienstagabend der Shoppen. Da kann man ja schon mal ein bisschen Cabernet Blanc und Co.
Mal probieren.
So, Lieblingsfolgen. Lieblingsfolge, ohne wenn, aber Folge 11. Da ging es um Charles Spence und sein Erdbeereis von schwarzen Tellern.
Ja, das war super.
Du hattest über Gläser auch gesprochen. Und
das war
dann super, hatten wir meinen Lieblingswein, nämlich Percalo.
Freue ich mich ein bisschen.
Da lernt man viel. Percalo, ich habe es jetzt ja nochmal gehört. Mann, hatte der eine scheiß Nase. Der roch ja richtig ätzend. Der hatte flüchtige Säure. Das war furchtbar. Für alle diejenigen, die auch ein Lieblingsthema unserer Leute neben Riesling, auch Bewertung. Bewertung, Verkostung, Bewertung,
geht immer.
Preis und so weiter. Das ist ja ein sehr preisgünstiger Topwein. Also immer noch unter 100 Euro.
Ja.
Und Mann, hat der fies gerochen. Alle Leute, die Bewertungssysteme haben, ich sehe das ja immer, auch gerade die selbstgebastelten Bewertungssysteme, da wird die Farbe bewertet und dann wird der Geruch bewertet und dann wird die Anmutung, am Ende ist das, wenn ich heute noch weiß, wie der schmeckt.
Ja, dann war das das, was wichtig war.
Dann war das einfach das, was...
Ja, stimmt.
Kannst du diese Nase, kannst du knicken? Und ich habe das gehört und wir schließen auch im Podcast, also das muss ich jetzt nicht erst dazu erfinden sozusagen, wir schließen auch in Folge 11 eigentlich mit dem Hinweis, dass das eigentlich nicht wichtig ist, wie der riecht, sondern dass das echt einfach Wahnsinnswein ist.
Ja, geil. Fand ich auch.
Zweitliebste Folge, fast genauso liebe Folge. Genauso liebe Folge, wenn ich weiß, dass wir den Wein hinterher belüftet haben und ihn dann auch nochmal in einem besseren Zustand getrunken haben, aber im Podcast hat er nicht gut funktioniert, weil du ihn mit dem Kuravar angestochen hattest. Das war nämlich vor deiner Syrah-Probe und der hätte einfach ein bisschen Luft gebraucht, obwohl es ein 2,6er war, der Hermitage Lemial.
Ja.
Gerfinger versus Evil Alu Man. Hat
das ist uns auch ein super Titel.
Spaß gemacht. Wir haben einfach geblödelt. Das fand ich auch ganz, ganz wunderbar. Und der Wein, ich habe dir irgendwas dazu eingeschenkt, das hat ganz gut funktioniert. Ach, ich glaube, das war der Spanier, den ich von dieser Rioja-Verkostung mitgebracht habe, den du dir hinterher noch ein paar Flaschen von gekauft hast.
Ja, ja.
Also warum eigentlich jetzt nicht Lieblingsfolgen Bio, Biodynamik, Riesling über alles Fraktion? Das sind eure Lieblingsfolgen, liebe Hörer. Bei allen von euch. Das ist erstaunlich, wie das gut funktioniert. Fokussiert sich auf sieben Thema. Aber ich habe mir alle nochmal durchgehört oder fast alle über den Sommer und ich habe in der Folge 1 gesagt, einen Podcaster kannst du nicht mit dem Spruch beleidigen, du hörst dich wohl gern reden. Weil, ja, es ist so viel, als würdest du einem Arzt sagen, sie scheinen ja irgendwie tierisch auf Krankheiten zu stehen. Naja, wenn man Medizin studiert und so. Wenn man einen Podcast macht, dann hört man sich gern reden. Aber diese Folgen, Biodynamik etc., das ist tatsächlich mir zu viel, Felix Botmann. Das ist ein 85% Redeanteil von mir. Das ist ein langer Monolog und ich bin mir ganz sicher, das ist kein Fishing for Compliments oder sonst was, ich bin mir ganz sicher, denn die Tatsache, dass die so wahnsinnig beliebt sind, ist, dass ihr da was mitnehmen konntet. Ja,
unbedingt.
Das haben mir auch ein, zwei Leute geschrieben, die diese Folge dann noch ein zweites oder sogar drittes Mal gehört haben und einzelne Sachen mitgeschrieben haben, weil sie eben als Argumente in diesen ewigen und lästigen Diskussionen mit den Menschen, die mit ihrem Halbwissen glänzen, ganz gut funktionieren. Das heißt, ihr seid quasi eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, dafür belohnt worden, dass ihr diesen ewig langen Monolog hört. Das ist einer der Gründe, warum wir jetzt Veränderungen vornehmen wollen in den nächsten 100 Folgen. Wir wollen häufiger erscheinen. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Und für uns, für Sascha und mich, wird es etwas planbarer, weil wir sitzen hier übrigens gerade mittags um 12 oder um 1. Gleich klingelt es und meine Tochter kommt von der Schule. Und wir wollen etwas planbarer werden und deswegen erweitern wir das Team. Der zweite Grund, warum, zum einen werden wir jemanden dazu holen, der mir auf diesen wissenschaftlichen Themen und diesen hardcore recherchierten Themen so ein bisschen öfter ins Wort fällt sozusagen. Denn Folge 11 und Folge 19 sind die Folgen für mich, in denen Sascha und ich im innigsten Dialog sind. Mhm. Wir blödeln miteinander. Das ist einfach sehr, sehr schön. Und da ist Biodynamik halt das genaue Gegenteil. Und die zweite Geschichte ist, das ist auch kein Geheimnis. Es gibt eine schöne Geschichte, ich glaube Folge 4 oder sowas. Da sagt Sascha, warum ich keinen Gutswein im Keller habe. Wir haben an der Stelle eine Lücke. Es gibt einfach bestimmte Gutswein, Einfachweine und auch Naturwein. Es gibt ganz viele Weine in meinem Schrank, die, als ich sie bekommen habe oder sogar gekauft habe, gedacht habe, ach, das ist sowas von für den Blinden. Nee, für Sascha ist das. Und wir haben eben diese goldene Regel, dass der Wein soll vor allem demjenigen gefallen, dem er eingeschenkt wird. Und auch das ist das Feedback von unseren Hörern. Das funktioniert auch viel besser. Weine, die derjenige, der sie einschenkt, schönredet, nachdem der sie blind gehabt hat, sie nur so mittelmäßig findet, interessiert den Toten.
Das ist was dran.
Deswegen werden wir das so machen. Wir werden das aber ganz easy. Wir müssen da heute gar nicht großartig irgendwelche Ankündigungen machen. Wir machen das in den nächsten 101 machen wir mal einen. 102 habe ich für Sascha sehr, sehr spannenden Wein. Das kann nicht warten. Deswegen eine Folge nur mal Pause. Und dann stellen wir euch die Leute auch vor. So, ich muss immer noch ganz viel über den Wein reden. Entschuldigung, jetzt habe ich doch länger
gesprochen. Erzähl mal was zum Wein. Also, erstmal brauche ich noch einen Schluck.
Ja.
Erstmal, ich mag den sehr.
Das ist gut.
Ich mag den sehr, aber da hänge ich total.
Und weißt du was, in der 100. Folge kann man ja auch mal ein bisschen was anders machen. Ich kann dir einfach ein bisschen helfen. Ich kann dich ja mal ein bisschen dazu hinführen.
Ja. Also, lass mich erst soll ich erst was sagen?
Willst du, ja, willst du magst.
Also, ich mag den wirklich sehr. Im ersten Ansatz habe ich beim Reinriechen sofort an Riesling gedacht.
Klar, hat ein bisschen Petrol.
Ja.
Und Riesling.
Genau.
Hat sich aufgedrängt. Ich hätte dir sonst was anderes eingeschenkt. Also in den Kategorien, nicht ohne Sascha trinken, liegt kein einziger Riesling. Mein Keller. Also ja, ist richtig, es ist Riesling.
Dann macht er sich aber, das war wirklich sehr, sehr, macht er jetzt auch wieder mit einem neuen Glas, typisch Riesling. Mit mehr Luft, ein bisschen mehr Wärme, wird der wunderbar, jetzt wenn ich breit sage, klingt das blöd, aber...
Er wird ein bisschen burgundisch,
auch
ein
ganz böses Wort. Er wird total burgundisch, nee, wird, aber, genau. Ja. Und da hätte man, da könnte man die Assoziation bekommen, es könnte auch ein Burgunder sein, ehrlicherweise.
Genau, weil er keinen Zucker hat.
Ja. Yeah.
Also sagen wir mal so, weniger als 3 Gramm oder knapp 3 Gramm. Also
extra
international trocken. Okay. Absicht, das Weingut macht quasi nur Weine dieser Art, weil es tatsächlich ganz hohen Exportanteil auch hat. Mit trockenen Wein. Das ist ganz selten. Das gibt es in Deutschland ganz selten.
Das stimmt. Ganz hohen Exportanteil, trockener Wein.
Das Weingut hatten wir noch nicht im Podcast, aber es ist ein Wein, der noch alle möglichen anderen Kernthemen und Lieblingsthemen unserer Leute
okay.
bedingt. Also erstmal, es ist ein Sehnsuchtswein. Okay. Also einer aus der Kategorie, das habe ich übrigens vergessen eben, dass unsere, ich finde unsere Hörer auch deswegen so großartig, weil sie so neidfrei sind.
Das stimmt.
Weil es nie negativ, auch gerade wenn so bei dem Ludovico, yeah. wir das dann nicht bezahlen, wir das yeah. dann so fürs Podcast gestiftet kriegen und so, da gab es noch nie irgendwelche Anwandlungen von Neid. Das ist genau sowas, habe ich übrigens auch nicht bezahlt. Ich habe die Winzerin gebeten, mir eins zu geben und habe fast ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich habe sie interviewt mit einer Mütze auf vom Meininger und da konnte sie mir ja jetzt irgendwie nicht diesen Wein verweigern. Aber so schlimm ist das, ist dieses schlechte Gewissen hier.
Erklär ich gleich,
warum.
Also ich finde ihn schon mal wirklich, wirklich, wirklich großartig. Ja. Also
es ist once in a lifetime arschteuer und nicht zu kriegen.
Wow.
Deswegen.
Arschteuer nicht zu kriegen aus Deutschland und von einer Winzerin.
Naja, von einem Winzer-Ehepaar.
Von einem Winzer-Ehepaar. Von einem Winzer-Ehepaar.
Aber machen wir mal weiter. Es ist ein bisschen gereift.
Ja, das merkt man, das finde ich auch. Das
kommt aber also jetzt auf den Markt. Heute, glaube ich.
Heute
Morgen, gestern.
Also es ist ein Spätrelease. Mhm. Irgendwas 17.
Genau, es ist 17, richtig.
Oh.
2017. Hallo. Sehr schön. Mhm. Ja, ich löse mal ein bisschen auf, ne?
Aber bitte unbedingt. Also nochmal, großartig, hat eine wahnsinnig schöne Nase. Betörend tatsächlich, ja, in der Nase. Kann man gar nicht anders sagen. Sehr betörend.
Ich habe ihn auch das erste Mal im Glas. Und wahrscheinlich das letzte Mal, leider.
Ich bin so gespannt. Also betörend, unglaublich. Beim ersten kalten Schluck unglaublich zügig, zackig. Dann, dann geht er so ein bisschen Wärme auf. Also er macht die ganze Zeit Spaß.
Ah! Caroline und Oliver, CO Liquid Earth.
Ja.
2017 vom Weingut Battenfeld Spanier. Der erste deutsche Riesling, der über den Place de Bordeaux in die Welt distribuiert wird.
Und darüber habe ich
eine Geschichte geschrieben für Meiningers Weinwirtschaft und habe Caroline dafür interviewt.
Wow.
Und habe dann gesagt, kann ich nicht einen 5-Podcast haben? Da konnte sie ja nicht Nein sagen.
Natürlich nicht.
Aber mein schlechtes Gewissen hält sich in Grenzen, weil...
Weil er ja wirklich geil ist.
Ja, und nein, weil sie auch eine sehr akribische Arbeiterin ist, die eigentlich schon seit 3-4 Jahren immer mal versucht, mich nach Hohensülzen zur Jahrgangspräsentation zu bekommen. Ganz nett, mit wirklich auch persönlich geschriebenen Einladungsmails. Ja. Würde mich freuen, wenn das endlich mal klappt und so. Weil sie eine ganz akribische Arbeiterin ist im Marketing. Sie macht das Marketing für beide Weingüter. Ja. Die haben einen sehr, sehr hohen Exportanteil, weil sie mehrsprachig durch die Welt jettet und das alles immer auftut. Sie hat
die auch sind ein unglaublich faszinierendes Winzer-Ehepaar, finde ich. Also das kann man
es
mal
tut
wirklich
mir so leid, dass wir keinen Star-Kult haben. Weißt du, der Deutsche möchte doch im Prinzip Folgendes. Der Lieblingswinzer des Deutschen wirkt so ein bisschen leicht versoffen, leicht verlebt, immer knapp an der Pleite vorbei, weil er der Qualität alles unterordnet, hat dafür auch schon 1 oder 2 Ehen in die Grütze geritten,
hält seine Leber hin,
kommt als Erster auf die Verkostung, ab 11 schleicht er nochmal so angetrunken zum Kofferraum, holt ein paar Raritäten raus, die ihr poltern auf den Tisch, und sagt, wir können das nämlich auch richtig, und ist irgendwie um 2 Uhr fertig und alle bejubeln ihn. Du weißt, wer es ist. So, der Zweite ist irgendwie so der Familienmensch. Ja? Ja, der Zweite ist so der Familienmensch, der irgendwie sagt so, oh, ich kann das gar nicht verstehen, dass das alles so super ist, der die Preise moderat hält, während andere mit seinen Sekundärmarktpreisen irgendwie verdienen ohne Ende und irgendwie lieb, Familientyp, total harmlos wirkend, ja?
Das stimmt.
Und so, als könnte er das gar nicht verstehen. Und seit ein paar Jahren mögen wir auch den Dritten. Das ist so der leicht onkelige Hippie-Latzhose, so rum. Ja, so. Aber die Welt besteht aus mehr als Markus Molitor, Klaus-Peter Keller und ja, Hans-Peter Ziereisen. Ja, es gibt da auch noch andere. Und es gibt da dieses Paar. Ja, klar. Also wenn der Hans-Oliver Spanier, das Weingut, verlässt, zieht er sich einen Anzug an. Ja. Weil er die Leber nicht mehr hinhält, ist er relativ schlank und sieht immer so ein bisschen aus wie James Bond.
Unglaublich.
Und dann kommt noch seine Frau, die sieht aus wie das neueste Bond-Girl. Und dann machen die auch immer noch so Stylo-Fotos.
Aber wirklich, also richtig.
Die aber komplette, sie machen sie
cool. Inszenierung.
Kann man und dann sitzt du in, ja, und sie kriegen dafür, glaube ich, auch ziemlich viel Lack, weil ich saß in Bad Kreuznach bei der Versteigerung, saß ich eine Reihe vor den Winzern und dann kommt dieser Imagefilm jeweils zu jedem Weingut und dann kommt der von Battenfeld Spanier und dann machen wieder die schicke Inszenierung und dann geht das Licht aus. Und dann wie so ein Penela, obwohl der so alt ist wie ich, wie so ein Penela ruft Philipp Wittmann in den Kinosaal, Hollywood Hills! Und alle so,
das ist geil, das ist großartig.
Und insofern, die beiden müssen, glaube ich, schon auch ein bisschen Sport ertragen. Ja. Aber wie gesagt, sie ist eine total akribische Arbeiterin.
Und der Gag ist großartig.
Wenn du denn Hohensülzen bist, ich war noch nicht da, aber mich hat ein Kollege ja mehr oder weniger gewarnt. Er sagte, ey, die ist ja auch so, dann hast du da deine 36 Weine verkostet und dann kommt sie und hat dann aus den verschiedenen Tanks noch Hefen isoliert und hat damit Sauerteigansätze gemacht und dann kommt noch mit Terroirbrot und dann kannst du alles normal verkosten mit Terroirbrot parallel. Und bei ihm ist es so, mit ihm habe ich mal in Kloster Eberbach verkostet, er ist auch völlig neidfrei. Wir haben dann über Weine diskutiert und bei denen, die wir nicht so gut fanden, hat er immer gesagt, ey, dafür bin ich nicht hier. Also ohne jede Arroganz, aber ich bin hier, um die schönen Weine zu feiern. Geil, ja. Vollkommen neidfrei. Ist jetzt auch nicht gegangen und hat es stehen gelassen, sondern hat sich da einfach zurückgehalten, ja. Hat auch akzeptiert, dass wir als Presse oder wie auch immer ein bisschen darüber reden. Und wenn es dann wieder um die Guten ging, waren wieder Feuer und Flamme. Weil die beiden, er ist auch ganz selten in seinem Anzug unterwegs. Ja. Und da hat sich ein Freund von mir noch neulich gestellt, und da fährt der Porsche. What else? Ja, Wilhelm Weil und Ernie Lohse waren auch Porsche.
Und stimmt.
Die meiste Zeit ist er nämlich in seinem Weingut, weil die beiden sind nämlich vor allem totale Nerds. Das stimmt. Und wenn du diese schicken Fotos siehst, du weißt ja, zwischendurch muss der Fotograf dann mal den Blitz justieren, dann weißt du ganz genau, wenn du die kennst, während der den Blitz justiert hat, haben die schon wieder über Riesling geredet. Ja? Und sie hat jetzt diesen Deal gemacht. Also bei Genesté in Frankreich wird das Ding jetzt verkauft. Und das Besondere an diesem Wein ist, also er wird 200 Euro kosten, das ist jetzt der Release-Preis. Wow. Der deutsche Distribution geht exklusiv über Lobenberg, das ist wie bei Montevacano, die verteilen das in ein paar Stunden dann durch.
Ja.
Und es gibt im Moment eine Flaschenzahl, die ich dich nennen darf. Ich weiß, wie viele es sind. Es sind noch erheblich weniger als die Zielflaschenzahl. Die Zielflaschenzahl, und das wird dann in Deutschland der Lackmustest, sind 10.000 Flaschen. Weil wenn du über den Place de Bordeaux gehst, musst du auch irgendwas
machen. Klar, musst du was machen, ja.
Und 10.000 Flaschen von einem Wein, der dann wahrscheinlich 300, 400 Euro kosten wird. Krass. Das wird für Deutsche nochmal irgendwie schwierig.
Eine Nummer, ja.
Aber die Franzosen freuen sich drauf. Und die waren jetzt, die Premiere jetzt tatsächlich dieser Tage ist in der Herbstkampagne von Genesté und mit zwei anderen Weinen. Das andere ist für 2.400 Euro der Late Release 2005 Chateau Margaux. Und das andere, und der dritte ist der erstmals am Place Bordeaux gehandelte Clos Lançon von Lançon Champagne für 260 oder so. Die mit 200 krass. In der Mitte. Und sie sagte schon, das war halt klasse. Das allererste Event, was sie gemacht haben, Pre-Release, war im Ritz in Paris,
mega.
Mit den wichtigsten französischen Einkäufern für Dings. Und dann sagt sie, das ist halt toll, ne? Margaux und du so in der Mitte.
No, ja, kann man
schon mal so machen, ne? Und ich habe eine Geschichte in der Weinwirtschaft darüber krass, geschrieben. Oder? Ja, das wird den Weinmarkt auch total verändern. Total. Weil erstmal das, und dann habe ich so einen anderen Heini interviewt. Heini ist gemein, das war ein sehr netter Typ. Ein Executive Commercial Director, eines der wichtigsten Négociants, also etwas größer noch als Genesté, einer, der zu Cru et Domaine de France gehört, also dem größten französischen Weinkonzern überhaupt. Darüber reden wir nochmal ein andermal, da gibt es auch viel drüber zu erzählen. Auf jeden Fall, der sagte, wir arbeiten, ich musste jetzt nachgucken, mit 185 Feinwein-Importeuren in China zusammen. Weil wir nochmal darüber, ob Meursault eigentlich in China verschwinden kann. Ja, kann es. Und dann bist du halt über diese Genestés und sowas, Place Bordeaux, bist du dann halt einfach mal auf der ganzen Welt.
Naja, aber unglaublich, präsent. Mega.
Und sie machen jetzt also nur noch Deutschland und Österreich ab Weingut. Deutschland haben sie, wie gesagt, an Lobenberg weitgehend ausgesourced. Ich weiß nicht, ob es noch Leute gibt, die jetzt ihre Weine auch ab Weingut kriegen können. Ja, wahrscheinlich einzelne, ein paar, wenige, einzelne, ja, ein paar ja. wenige. Aber das ist wie bei Montevacano, der geht auch über Lobenberg weitgehend. Mhm. Also, und Österreich machen sie noch über ein oder zwei. Aber Hammer, hammergeiler Wein. Ist für mich übrigens genauso ein Kandidat, also für 98 Punkte.
Ja, unbedingt.
Ein wirklich wahnsinniger Wein.
Und das auch ohne, dass ich die Flasche gesehen habe, muss man dazu sagen. Also ja, fand ich wirklich großartig.
Und nochmal danke. Und bevor jetzt alle denken, ich wäre hier der totale Fanboy, ich muss das nur wieder gerade rücken. Ich weiß ja, dass Sie das hören. Ich warte ja bis heute auf mein Erweckungserlebnis beim Spätburgunder mit Battenfeld Spanier oder Kühling Guillaume. Also nicht, dass es hier alle denken. Ich habe gerade wieder ein Kreuz 2009 getrunken.
Aber ich hatte jetzt ein Kreuz, also Spätburgunder 2014. Ja. Ich fand den wirklich gut.
Ja,
also
gut, das, ja. Also darüber geht es nicht. Aber gut, ja. Aber ich meine, ich habe da ein paar hundert Euro in diese GGs von beiden Weingütern irgendwie versenkt und dass ich jetzt mal irgendwie oh yeah geschrien habe, habe ich bis heute noch nicht erlebt.
Ich fand übrigens auch tatsächlich, hatte ich da nicht mitgesteigert, aber ich fand tatsächlich, war ich zu spät, bei der Versteigerung die Sachen, die sie angestellt hatten, waren auch großartig.
Der ist großartig.
Ja,
der Kreuzberg ist genau, großartig.
Großartig, weil war wirklich, dachte ich, buh,
alter Falter. Zwei Sachen hier. Das Ding hier ist zwischen Zellertal und Frauenberg, also ja. zwischen Schwarzenhergott und Frauenberg. Es ist eine Parzelle, die ist groß genug, um 10.000 Flaschen draus zu machen, sogar noch ein bisschen mehr. Sie ist gar nicht klassifiziert, weil sie im Alleinbesitz ist und die das verschusselt haben damals. Oder nicht verschusselt, wahrscheinlich war der VDP ein bisschen faul und hat gesagt, was wollt ihr denn? Ihr habt Schwarzenhergott, ihr habt Frauenberg, ihr habt genug... Das alles klassifiziert.
Genau.
Das andere braucht ihr doch nicht, muss doch jetzt keiner klassifizieren. Also wurde es nicht klassifiziert.
Weil sie nur alleine gehört.
Weil sie nicht alleine gehört. So. Und das ist natürlich jetzt ein Glücksfall. Weil, wie sagte Caroline so schön, die im Bordeaux oder die Négociants, die warten jetzt nicht darauf, dass da einer kommt und sagt, ich habe noch ein paar GGs im Keller. Die haben jetzt diesen Reifekeller gebaut. Ja. Und den Rest kann man dann in der Weinwirtschaft nachlesen. Da gibt es noch ein paar Sachen, die ich jetzt mal ausgelassen habe, weil die Weinwirtschaft mich ja auch irgendwie dafür bezahlt, dass ich exklusive Inhalte produziere. Das ist in der aktuellen Folge sogar. Und der Wein kommt jetzt raus und ist jetzt bei Lobenberg kurzfristig zu haben für ein paar Stunden oder Tage. Wenn wir rauskommen, ist ja, glaube ich, gerade genau. Also wenn das Podcast rauskommt, ist ja genau da. Dann müsst ihr euch beeilen, Leute.
Krass. Sehr, sehr gut. Dankeschön.
Auf die nächsten 100.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.